Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Tante Lotti, alte Freunde im Haus, schön. Ich freue mich sehr, dass wir diese beiden Abende haben, die ja zwei Abende sind. In vier Abenden habe ich auch noch nicht gemacht und bin mal gespannt, ob ich dann hinterher darüber nachdenke, an welchem ich besser war, beim ersten oder beim zweiten. Mal schauen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die beiden Abenden, weil es ist mein Thema. Ekklesiologie, das heißt die Lehre von der Gemeinde, ist etwas, was mich immer schon fasziniert hat und sehr angesprochen und bewegt hat in meinem Arbeiten über all die Jahrzehnte. Und immer da, wo ich unterrichtet habe am theologischen Seminar oder in Gemeinde oder über Gemeinde, wenn es um dieses Thema ging, habe ich immer mit diesem Text begonnen, über den wir heute Abend miteinander ein bisschen nachdenken wollen. Aber zunächst mal ein schönes Zitat, das ihr bestimmt alle schon kennt. Ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, der einmal gesagt hat, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Es war Roger Willemsen, der leider schon so früh verstorbene deutsche Journalist, der so mit Worten so unfassbar schön umgehen konnte, der hat mal gesagt, wir leben in einer Zeit, da haben wir sehr viel Know-how, aber sehr wenig Know-why. Und ich fand das sehr, sehr zutreffend. Wir haben eine Menge Fachkenntnis. Es gibt so viele Seminare, so viele gute Sachen. Aber manchmal wissen die Menschen gar nicht mehr so richtig, warum. Das Warum geht manchmal so schnell verloren, wenn es um die Wie-Fragen geht. Und deswegen ist es mir so wichtig, heute Abend einfach nochmal auch ein bisschen das Warum anzugucken. Die Vision Jesu, was hat er sich dabei gedacht? Was war auf seinem Herzen? Manchmal, wenn wir Gemeinde bauen und im Gemeindealltag stehen, dann kann es so passieren, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, wie man so schön sagt. Ne? So vieles, was da passiert. Und sich immer mal wieder darauf zu besinnen, auf die Mitte, auf das Eigentliche, auf das, was Jesus eigentlich damit verbindet. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und deswegen zum Thema Gemeinde, hier ist mein, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, mein Lieblingstext, aber zumindest mein Ausgangstext, mit dem es für mich immer beginnt, wenn ich über Gemeinde nachdenke oder lehre. Matthäus 16, die Verse 15 bis 19. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Die erste ganz wichtige Erkenntnis, die ich heute Abend unterstreichen möchte, ist etwas zum Thema das Fundament der Gemeinde. Weil dieser Text könnte hier missverstanden werden und ist kirchengeschichtlich ja reichlich missverstanden worden. Unter anderem hat man ja das Papsttum auf diese Verse gegründet. Deswegen beginnen wir einfach mit dem ganz wichtigen Statement, das Fundament der Gemeinde ist Jesus. Jesus selbst ist das Fundament der Gemeinde und nicht etwa Petrus. Ja, komme ich gleich noch zu. Petrus, oder ich könnte es auch jetzt eigentlich ein bisschen aufklären, Petrus, also das griechische Petros, heißt nicht etwa Fels, sondern Petros heißt Stein. Ja, Petra im Griechischen heißt Fels. Der große Fels, das ist Petra und ein kleiner Stein davon, das ist Petros. Das ist ein bisschen verwirrend, weil sein Name auf Hebräisch war eben Kephas. Jesus nannte ihn Kephas und das heißt in der Tat Fels. Aber hier haben wir ein griechisches Wortspiel. Was Jesus sagt ist, du bist Petros, ein kleiner Stein. Du bist mal hier und du bist mal da. Aber auf diesen Felsen, auf diesem Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus baut seine Gemeinde nicht auf einen Stein, auf einen Petrus, sondern er baut seine Gemeinde auf einen Fels. Und wir wissen von Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Selbstverständlich. Jesus ist das Fundament der Gemeinde und nicht der Petrus. Der Fels, von dem hier die Rede ist, du bist Petrus und auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Dieser Fels, das ist die Offenbarung darüber, dass Jesus der Sohn Gottes und der Messias ist. Also die Offenbarung darüber, wer Jesus ist, ist das Fundament der Gemeinde. Darauf steht Gemeinde. Da, wo das nicht mehr geklärt ist, da, wo das liberal völlig aufgeweicht ist, ja, wo Jesus dann ein guter Mann war und hat auch ein paar schöne Gleichnisse erzählt und kann man viel von lernen oder so, aber wo diese Offenbarung nicht mehr da ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, da sind wir auch nicht mehr Kirche, da sind wir auch nicht mehr Gemeinde. Ja, da beginnt es, das ist der Ausgangspunkt, das ist die Plattform, das ist der Petra, der Fels. Diese Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes und der Messias ist. Und überall dort in der Welt, wo zwei oder drei versammelt sind, wo diese Erkenntnis geschenkt wird, da geht's los. Da geht's los mit Gemeindebau. Da geht's los mit dem großen Traum Jesu. Da geht's los mit all den Heilsgütern des Neuen Testaments. Und dies bedarf einer Offenbarung des Vaters. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass wir alle hier heute Abend sein dürfen und es ist ein Geschenk, dass wir alle glauben dürfen, oder? Warum sind wir heute Abend hier? Warum glauben wir an Jesus Christus? Warum glauben wir, sind wir überzeugt davon, dass er der Sohn Gottes ist, weil wir intelligenter sind als andere Menschen? Wir sind halt drauf gekommen und andere sind halt nicht drauf gekommen. Nein, wir sind Beschenkte. Wir sind Beschenkte und wir haben diese Offenbarung vom Vater im Himmel geschenkt bekommen, wer der Sohn Gottes ist. Und mir ist es ganz wichtig, auch wenn man mal zum Beispiel über das Thema Evangelisation oder Mission redet, dass wir diesen Punkt nicht vergessen. Ich finde es mühsam, peinlich und auch falsch, wenn manchmal Christen so auf dem religiösen Markt der Möglichkeiten eben versuchen, genauso laut zu schreien wie alle anderen. Unser lieber Gott, das ist der Richtige. Steht nämlich in der Bibel, wir wissen es nämlich. Ja? Da ruft der eine, Allahu Akbar, so laut er kann. Und da stehen unsere Freunde, die Mormonen, und da stehen unsere Freunde vom buddhistischen Zentrum, und da stehen der Markt der Möglichkeiten. Und ich habe überhaupt keine Lust und spüre überhaupt keine Beauftragung, mich dazuzustellen und einfach noch lauter zu brüllen. Einfach noch rechthaberischer zu sein. Was würde mich denn von Ihnen unterscheiden? Karl Barth hat einmal gesagt, dass unsere Berufung als Kirche nicht die ist, dass wir die Anwälte Gottes wären, sondern die Zeugen Jesu. Das habe ich nie vergessen. Wie wahr ist das? Ich bin ein Zeuge Jesu. Ich kann nur bezeugen, was für eine Offenbarung mir geschenkt wurde, nämlich, dass er der Sohn Gottes ist. Und ich kann nur beten, dass mein Gesprächspartner das auch geschenkt bekommt. Es ist keine Frage der Intelligenz. Und es ist schon gar keine Frage, dass Menschen irgendwie unterworfen werden müssen, sondern es ist etwas, was Jesus Christus selber tun möchte. Der Vater im Himmel, er möchte diese Offenbarung schenken. Und wo sie geschenkt wird, da geht Gemeinde los. Die Offenbarung darüber, wer Jesus Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das Fundament ist Jesus. Das Zweite, was ich total positiv finde und was mich total berührt, ist, der Bauherr ist auch Jesus. Der Bauherr ist identisch mit dem Fundament. Hat was, oder? Und wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann finde ich es immer total wichtig, dass wir uns nicht so benehmen, als wären wir dafür verantwortlich. Als wäre Gemeinde irgendwie etwas Machbares wie eine McDonald's-Filiale. Ja, wenn du überlegst, ich wohne in einem kleinen Ort und da gibt es kein McDonald's und vielleicht kann ich ja hier mich einkaufen und kann einen eröffnen und das ganze Know-how dieser wunderbaren Ernährungskultur kann ich mir aneignen und dann kann ich, ne, dann geht das so. Mit Drive-In und allem drum und dran machen wir mal. Ja, machen vorher eine gute Marktanalyse, ob Leute hier überhaupt sowas essen wollen. Und dann machen wir, so geht nicht Gemeinde. So geht nicht Gemeinde. Und es gibt so viele Gemeindewachstumsseminare, so viel Literatur gibt es zu diesem Thema. Und ich möchte mal sagen, ich empfinde das meiste davon als durchaus hilfreich. Ich will das nicht abwerten. Aber ich glaube, dass es auch eine gewisse Gefahr in sich birgt. Nämlich, dass man irgendwann anfängt zu denken, Gemeinde sei machbar. Es ist ja so, wenn man so hineinschaut in unser Land, es wachsen ja nicht nur christliche Gemeinden. Die Moslems haben eine Menge Zuwachs. Mormonen wachsen, Zeugen Jehovas wachsen. Ja? Es gibt einen gewissen religiösen Markt, wo du Leute ansprechen kannst. Aber ist das wirklich, was wir wollen? Nein, nein, das wollen wir nicht. Wir beten, wir ringen, dass Menschen die Offenbarung erhalten darüber, wer Christus ist. Ich glaube, dass viel der Gemeindewachstumsliteratur eine falsche Frage nachhängt. Nämlich der Frage, die Frage, die immer wieder gestellt wird, wie kriegen wir unsere Gemeinde zum Wachsen? Ich glaube, die Frage ist eine andere. Ich glaube, die Frage ist, was hindert unser Gemeindewachstum? Nein, nein, das ist keine Haarspalterei. Das ist was ganz, ganz anderes. Wie kriegen wir unsere Gemeinde zum Wachsen, ist eine Frage nach der Machbarkeit. Ja, wir müssen vielleicht bessere Gastgeschenke verteilen. Ja, oder wir müssen vielleicht das besser machen oder die Musik muss besser oder die Kirche ist auch ganz schön kalt manchmal, ne? So kriegst du Gemeinde nicht zum Wachsen. Wir müssen mehr heizen, wir müssen, ne? Nein, was hindert unser Gemeindewachstum? Der Bauherr ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und er tut's. Und er tut's. Und wenn sie gesund ist, wird sie wachsen. Es gibt keine stagnierenden Gemeinden, es gibt wachsende Gemeinden und sterbende Gemeinden. Stagnation ist eigentlich nicht möglich, weil Jesus sie baut. Und es geht nicht darum, was können wir tun, damit wir wachsen, sondern die Frage ist, was hindert das Wachstum? Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesen wichtigen Glauben und auch diese Demut bewahren. Dass wir auch wissen, dass Gemeindewachstum und Gemeindebau immer wieder auf den Knien beginnt. Immer wieder in der Gebetsstunde beginnt, nicht nur im Gemeindewachstumsseminar. Nicht nur, indem wir das noch besser machen und das noch besser machen und das wird noch poliert und das wird noch. Nein, nein, es beginnt auf den Knien. Wir bilden uns nicht ein, dass der Laden einfach machbar wäre. Sondern wir stehen demütig vor dem Haupt der Gemeinde, dem Gründer der Gemeinde. Und wir sagen, Herr Jesus, wir sind auf dich angewiesen, dass du hier etwas tust, dass etwas von dir kommt. Es beginnt immer mit einer Offenbarung vom Vater. Also in der Apostelgeschichte, glaube ich, kann man der Gemeinde nicht vorwerfen, dass sie nicht ziemlich rege gewesen seien, sich zu treffen, rauszugehen, zu evangelisieren, ganz, ganz viel zu tun. Aber ich finde es wunderschön, wie dann der Lukas, wie dann berichtet wird in Apostelgeschichte 2, Vers 47, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich mag das so gerne, weil es so aus Gottes Sicht geschildert wird. Die haben ganz viel gemacht. Ja, die sind rausgegangen. Ja, die haben sich Mühe gegeben. Ja, die haben sich überlegt, wie können wir Menschen erreichen. All das haben sie getan. Die sind nicht faul gewesen. Aber wenn es denn funktioniert, wenn Leute zu Christus finden, wenn das Wort Gottes ins Herz hineintrifft und sagen, was sollen wir denn tun? Ja, tut Buße und ja, diese Sternstunden des Evangeliums, die können wir nicht machen. Die schenkt der Heilige Geist. Dafür können wir beten. Und ich finde es schön, wie quasi das Gemeindewachstum hier, der ersten Gemeinde in Jerusalem, so quasi aus der Sicht der Souveränität Gottes uns berichtet wird. Er tat täglich hinzu. Und doch, drittens, und doch gibt er uns die Schlüssel. Auch das lesen wir in unserem Text. Er ist das Fundament, er ist der Baumeister und trotzdem gibt er uns die Schlüssel. Ich will dir die Schlüssel geben, sagt er zu Petrus. Und Schlüssel überreichen ist immer ein Bild von Autorität, aber auch ein Bild von Verantwortung. Ich kenne das aus dem Ausland. In Deutschland habe ich es auch schon gesehen, dass wenn ein Sohn oder eine Tochter 18 wird, dann kriegen sie einen Schlüssel überreicht. In armen Familien ist der aus Schokolade. In reichen Familien gehört dann noch ein Auto dazu. Aber das Symbol ist klar. Junge, du kriegst jetzt einen Schlüssel. Mädchen, du kriegst jetzt einen Schlüssel, der öffnet Türen für dich. Ja? Du hast jetzt Autorität, du musst jetzt nicht mehr fragen. Aber du hast auch Verantwortung. Autorität und Verantwortung stehen ja immer in einem Verhältnis zueinander, nicht wahr? Und diesen Schlüssel, den Jesus der Gemeinde gibt, ja, genau davon spricht es. Er gibt uns den Schlüssel. Das heißt, Jesus baut seine Gemeinde, ja, aber er zwingt uns nicht. Und wenn ich vorhin von Souveränität Gottes gesprochen habe, dann rede ich nicht über Manipulation oder über Zwang, sondern er freut sich über unsere Freiwilligkeit und er wird immer wieder, einen anderen Weg hat Jesus nicht. Einen anderen Weg ist er nie gegangen, unsere Herzen gewinnen wollen für seinen großen Traum. Der Triumphzug des Gekreuzigten ist in jedem Fall ein Siegeszug veränderter Herzen, gewonnener und veränderter Herzen. Der Triumphzug des Gekreuzigten hat nichts mit Unterwerfung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass er Herzen berührt und dass er Menschen gewinnt. Menschen, die dann alles zurücklassen, um einfach nur Jesus nachzufolgen, einfach weil ihr Herz gewonnen ist. Und das ist, was Jesus mit uns auch neu machen möchte in Bezug auf das Thema Gemeinde. Ich war in einem Gottesdienst, ich glaube letzten Sonntag, ja genau, im Saarland. Und ein Satz fiel da so in der Moderation, oder nein, jemand betete das, genau. Herr, wir wollen einfach wie ein Handschuh sein, dass du einfach uns wie ein Handschuh überstreifst und einfach berührst und einfach uns gebrauchst. Und in meinem Kopf, ist ja nur ein Bild, ne? Das ist ja nichts Böses, aber in meinem Kopf, sie sagte gebrauchst, ich hörte benutzt. Und ich sehe dann auch so den Handschuh wieder, wenn ausgezogen wird und weggeworfen wird. So, ne? Ich mache mir selber nicht die Finger schmutzig. Franz von Assisi hat ja das gebetet, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Das ist schon sehr, sehr schön. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, es gibt noch eine schönere Ebene. Wir sind nicht Werkzeuge, wir sind Mitarbeiter Gottes, sagt Paulus. Ja? Wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind Juniorpartner bei Gott, schon in der Schöpfung. Adam und Eva wurden nicht geschaffen, um beherrscht zu werden, sondern sie wurden geschaffen, um zu herrschen über diese Erde, ja, zusammen mit Gott als Juniorpartner Gottes. Gott will den Menschen Autorität und Verantwortung geben. Er will sie nicht klein halten. Das ist die Lüge des Teufels von Anfang an. Gott will euch klein halten. Er will euch was vorenthalten. Er will da oben Gott sein und ihr sollt hier seine Sklaven sein. Das war nie seine Absicht. Sondern Autorität und Verantwortung möchte er den Menschen geben und möchte er uns geben für den Gemeindebau. Vielleicht muss ich das hier nochmal aufklären. Das klingt ja schon danach in unserem Text, als wäre dieser Schlüssel dem Petrus gegeben worden. Ja? Dem Stuhle Petri. Hier ist der Schlüssel. Das sind ja, wie gesagt, die Verse, auf die sich das Papsttum beruft. Nein, das ist mitnichten so zu verstehen. Wir alle haben diesen Schlüssel. In Matthäus 18, Vers 18, könnt ihr zu Hause mal nachlesen, da geht es auch um Gemeinde und da wird es völlig klar, da wird genau das Gleiche nochmal gesagt, von wegen binden und lösen. Was immer ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Da in Matthäus 18, Vers 18 wird es ganz generell in Bezug auf die gesamte Gemeinde gesagt. Er sagt das da dem Petrus, weil Petrus hier diese Offenbarung raushaut. Was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Johannes der Täufer, manche sagen Elia, manche sagen einer der Propheten. Und ihr, was sagt ihr? Und da ist Petrus und macht den Mund auf und sagt, du bist der Christus. Das musst du erstmal ausgesprochen bekommen. Für uns ist das so gewöhnlich schon, wir kennen diese Texte so lange in diesem Moment, das einem anderen Menschen zu sagen. Du bist der Christus, der Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes und Jesus sagt, auf diesen Fels, auf diese Offenbarung baue ich meine Gemeinde und ich werde dir den Schlüssel geben. Ja, diesem Mann, der gerade von dieser Offenbarung sprach, aber selbstverständlich ist dieser Schlüssel für die ganze Gemeinde. Was wir auf Erden binden würden, das wird im Himmel gebunden sein. Was wir auf Erden lösen werden, das wird im Himmel gelöst sein. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass die Gemeinde Jesu auf Erden himmlische Beschlüsse umsetzt. Es ist bis heute Teil von rabbinischer Sprache. Wenn der oberste rabbinische Rat in Jerusalem zusammenkommt und über, was weiß ich, über Röcke redet. Immer wenn es eine neue Mode gibt oder so, kommt der oberste rabbinische Rat zusammen und redet darüber, wie wollen wir das denn jetzt sehen als Juden, als orthodoxe Juden. Dürfen unsere Schwestern sowas tragen? Da reden übrigens nur Männer drüber, aber auch das kennen wir ja schon, sind wir ja gewohnt. Und dann wird am Ende gelöst oder gebunden. Das ist Jiddisch, das ist Hebräisch. Es wird gelöst oder gebunden. Das heißt, es wird verboten oder es wird erlaubt, gelöst oder verbunden. Als junger Prediger habe ich eine Phase erlebt, da gab es ganz, ganz fantastische Lehre darüber, ich sage mal fantastisch in Anführungszeichen, so darüber, dass wir hier auf Erden lösen und der Himmel nimmt das dann zur Kenntnis und setzt das um. Das war eine Weile, hat das für sehr viel Emotion und das klang sehr, sehr schön, aber sind wir an der Realität hinterher wieder gesundet und B, ist es auch gesamtbiblisch gesehen schon ganz schön anmaßend. Nein, es ist eigentlich so zu übersetzen. Ihr werdet auf Erden das lösen, was im Himmel gelöst worden ist. Und ihr werdet auf Erden das binden, was im Himmel gebunden worden ist. Es beginnt selbstverständlich im Himmel. Jünger Jesu sind gelehrt zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir beten den himmlischen Willen auf die Erde runter. Und das, was Gott tun möchte, das, was im Himmel beschlossen wird, wird auf Erden durch die Gemeinde ausgeführt. Nichts anderes heißt es. Das ist der Schlüssel. Wir sind nicht alleine hier zurückgelassen und schlagen uns irgendwie durch, einen frommen Laden aufrechtzuerhalten, sondern Jesus selbst baut seine Gemeinde und gibt uns diesen Schlüssel. Und sagt, ihr seid meine Leute, ihr seid mein Brückenkopf mittendrin in dieser Welt. Bis ich eines Tages wiederkomme und selbst herrsche auf der Erde, seid ihr meine Gemeinde, ihr seid mein Brückenkopf. Und im Himmel werden Dinge beschlossen. Und es ist die Gemeinde, die sie umsetzen soll, hier auf dieser Erde. Wir sind seine Widerstandskämpfer, wenn du so möchtest, gegen den Fürst dieser Welt. Wir sind sein Brückenkopf. Oder wir sind seine Botschaft. Ja, seine Vertretung hier in dieser Welt und das, was er möchte, soll durch die Gemeinde umgesetzt werden. Derselbe Petrus, über den wir hier heute sprechen, der diese Offenbarung hatte und der ganz sicherlich nicht der Fels ist, auf dem die Kirche steht, der schreibt in seinem Brief in 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 5, auch ganz starke Verse zum Thema Gemeindebau. Da ihr zu ihm gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und köstlich ist. So lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause. So lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Das bedeutet, Jesus baut seine Gemeinde, er tut das. Aber wir sind sein Baumaterial, aber lebendiges Baumaterial. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will einen Tempel bauen mit Steinen, dann sage ich, ja, prima, dann such den Architekt, los geht's, da ist ja schon einiges geleistet worden auf dem Gebiet. Nein, sagt er, ich will das aber mit lebendigen Steinen machen und jeder dieser Steine soll seinen eigenen Kopf haben. Da würde ich sagen, da würde ich nochmal mit einem Berater drüber sprechen. Das finde ich ziemlich anspruchsvoll, liebe Schwestern und Brüder. Ein Tempel aus Steinen, aber aus Lebendigen. Also ich bin sehr, sehr dankbar, in einem Haus zu leben, gebaut aus toten Steinen. Da bewegt sich nichts. Die gleichen Ziegel bleiben immer im Keller oder eben auf dem Dach. Und die auf dem Dach kommen nie auf den Gedanken zu sagen, ist ja eigentlich eine Frechheit. Ne? Diese Ziegel da jahrzehntelang im Heizungskeller, immer schön warm und trocken. Und wie hier oben, wir halten wieder die Knochen hin, wenn der Sturm wieder aufzieht. Nee, die haben keinen Kopf, die haben keine Meinung, da wird nicht diskutiert. Die sind einfach da. Jesus baut seine Gemeinde mit lebendigen Steinen. Also um auf so eine Idee zu kommen, musste schon Gott sein. Das ist anspruchsvoll. Ich habe fast gedacht, das ist ehrgeizig. Ja, das musst du erstmal hinkriegen. Aber er glaubt ja so sehr an uns. Das ist ja der Punkt. Er glaubt ja so sehr an uns. Er glaubt ja so sehr daran, dass wir Kraft der Erlösung veränderte Herzen bekommen und dass wir lebendige Steine sein können und dass wir weltweit ein Tempel werden können. Ich finde die Spannung in diesem Text unfassbar schön und kostbar. Lasst euch aufbauen, nicht baut euch auf. Nicht baut mal Gemeinde, überlegt mal. Ja gut, ich mach mal Dachziegel, wohl. Ja, ich gehe dann mal im Keller. Na ja, ist klar, du wieder im Keller. Nicht baut euch auf zu einem geistlichen Haus. Lasst euch aufbauen. Auch hier der Gedanke ist, es ist Jesus in seiner Größe, in seiner Souveränität. Er selbst baut Gemeinde. Lasst euch aufbauen. Irgendwie sind wir dabei passiv, aber dann wieder als lebendige Steine. Und da sind wir wieder ganz aktiv. Wir lassen uns einbauen. Wir lassen uns einbauen und aufbauen zu einem Tempel, zur Gemeinde. Aber wir sagen auch immer wieder ja. Weil wir sind lebendige Steine. Wir sind Menschen, geschaffen im Ebenbild Gottes, mit einer Würde, mit einer Meinung, mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir brauchen, dass unsere Herzen in Gleichklang kommen. Das brauchen wir Menschen. Das bedeutet ganz viel Verbindlichkeit. Gemeinde braucht Verbindlichkeit. Und das ist etwas, was wir uns nicht scheuen dürfen, auch in der Gemeinde immer mal wieder zu sagen, weil wir leben in einer Zeit, in der Verbindlichkeit ganz, ganz schwierig ist. Es ist völlig entgegen dem Zeitgeist. Das merken wir nicht nur in Kirchen und Gemeinden, das merken wir in Sportvereinen, das merken wir in Gewerkschaften, das merken wir in politischen Parteien. Das merkst du an so vielen Stellen. Der Zeitgeist ist möglichst unverbindlich. Und das geht ja an uns nicht vorbei. Wenn ich daran denke, wenn wir eine Gemeindefreizeit machen, und wenn wir nicht einen Frühbucherrabatt und noch einen frühen Bucher und noch hier und jeden Sonntag auf den Knien rutschen. Ne? Also die meisten würden sich doch lieber gerne den Tag vorher anmelden. Und zwar ohne finanzielle Einbußen. Versteht ihr, das meine ich gar nicht böse. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und die Geschäftsideen da draußen, die funktionieren, die sind so. Unverbindlich, unverbindlich, unverbindlich. Aber Gemeinde ist doch noch ein bisschen anders, oder? Da lassen wir uns aufbauen als lebendige Steine. Da nehmen wir einen Platz ein, ob im Keller oder auf dem Dach. Da lernen wir Konfliktfähigkeit. Da werden wir nicht gefragt, ob uns der Ziegel, der neben uns eingebaut ist, ob der uns genehm ist und ob wir den cool finden. Ich bin so sehr davon überzeugt, dass Jesus niemals gesagt hat zu Petrus, du hör mal, ich überlege auch den Johannes zu berufen. Was meinst du denn? Kommst du klar? Und Petrus sagt, oh bitte nicht der Johannes, nicht so ein Melancholiker da am Anfang meines Wort. Bitte, also das können wir überhaupt nicht brauchen. Wir wollen hier die Welt retten, ja, mit so einem, ne? Nee, wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendjemand gefragt hat. Er verbrachte eine ganze Nacht im Gebet und dann hat er 12 lebendige Steine erwählt und damit hatten die einfach mal klarzukommen. Jeder in Beziehung zu Jesus, aber das bedeutet ja auch jeder in Beziehung zueinander. Und da suchen wir nicht uns unsere Darlings aus. Wir sind nicht einfach Freunde in der Gemeinde. Freunde ist auch was Schönes, ist auch eine wichtige Dimension. Nein, wir sind Schwestern und Brüder. Und wenn Gott uns berufen hat, gemeinsam Gemeinde zu bauen, dann mag der Stein neben mir nicht genehm sein. Aber glaub mal, Gott weiß ganz genau, warum er da ist. Da gibt es eine Menge zu lernen. Und wir lieben einander. Mit der Liebe, die Christus uns geschenkt hat, bedingungslos. Und so bauen wir Gemeinde mit viel Verbindlichkeit. Wir lernen Konfliktfähigkeit. Wir hauen nicht einfach ab, wenn es mal schwierig ist. Das ist Unreife. Das ist Unreife. Und diese Unreife sehen wir in der Welt so viel. Die wird so hoffähig gerade. Wir lernen vergeben. Wir lernen Krisen durchzustehen. Wir lernen Geduld haben. Und an all diesen Dingen reifen wir wie an nichts anderem. Jesus ist das Fundament der Gemeinde und Jesus ist der Baumeister, aber er gibt uns die Schlüssel. Lebendige Steine, er gibt uns die Schlüssel. Es ist nicht passiv in dem Sinne. Ja und nein, er gibt uns die Schlüssel. Er sagt, ich brauche euch, ich brauche dein Herz, ich brauche deine Hingabe. Und wenn ich heute zu dir sage, folge mir nach, dann gibt es heute, nach Pfingsten, sag ich mal, ne? Nur eine Richtung, in die du Jesus nachfolgen kannst, und das ist Gemeinde bauen. mit Jesus in der Gemeinde leben. Das ist unsere Berufung, das lässt sich auch nicht trennen. Ja, das gehört zusammen als lebendige Steine. Wir haben die Schlüssel. Ich möchte noch eine Anmerkung machen zu unserem Text, die mich, die ich sehr, sehr schön finde. Die Muslime haben ihren Koran. Und es sei denn, du kannst Arabisch, kann man den Koran nicht lesen. Es gibt keinen deutschen Koran. Das ist der Sprachcode. Es gibt aber sehr wohl deutsche Übersetzungen vom Koran. Ganz ehrlich, auch wenn ich kein Muslim bin, ein bisschen als Theologe beneide ich sie um diese Mentalität. Weil was wir teilweise Bibel nennen, sind bestenfalls mal teilweise auch sehr schwache Bibelübertragungen. Die Bibel ist auf Griechisch und ist auf Hebräisch. Sie ist nicht auf Deutsch. Und wir haben Bibelübersetzungen. Und hey, wir Deutschen sind ein gesegnetes Volk. Es gibt andere Völker, ich bin schon viel rumgereist, die haben genau eine Bibelübersetzung. Oder vielleicht eine zweite. Ja? Wir haben unzählige. Und wenn du Englisch kannst, dann ist es natürlich in der englischsprachigen Welt. Es gibt ja in Deutschen schon Bibelübersetzungen, die kriegst du gar nicht mehr. Die werden nicht neu aufgelegt. Das macht mich ein bisschen nervös. Wenigstens im Netz sollten sie stehen. Ja, was es da alles gibt, was ich im Laufe, ich glaube, wenn ich mal richtig nachdenke, ich glaube, wir würden mal hier zusammentragen, ich glaube, wir kommen auf 30, 40, 50 Übersetzungen, oder? So Sachen, Bruns, kennt ihr noch Bruns? Meine Güte, ich hatte mal eine, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Also wir sind gesegnet, viele, und es gibt viele Bibelübertragungen. Gute Nachricht, Hoffnung für alle, ja, und meinetwegen auch Volksbibel. Ja, das sind Übertragungen, das sind keine Übersetzungen. Hier waren keine Linguisten am Werk, sondern hier waren Leute am Werk, die möchten, dass das Ganze sehr modern klingt. Alles gut, aber es ist nicht ganz so einfach. Ja? Warum sage ich all das? Weil ich es manchmal gerade bei den schwierigen Bibelversen schön finde, wie trotzdem so eine Vielfalt daraus kommt. Also ich plädiere immer für Folgendes. Jetzt bin ich gerade nicht beim Thema Gemeinde, sondern beim Thema Hermeneutik und Umgang mit der Bibel ist mein Zweitlieblingsthema. Aber ihr haltet das kurz aus, ja? Ich plädiere immer für Folgendes, nämlich, dass wir nicht nur eine Bibel lesen. Wie ich euch so kenne, wie ihr mir ausseht, lest ihr hier viel die Elberfelder, oder? Nein, nein! Also die Elberfelder ist klasse, furchtbar sperrig, aber klasse. Und sehr, sehr nah dran am Grundtext. Vor allen Dingen die ursprüngliche Elberfelder. Ich liebe die Schlachter 2000, das ist alles okay, aber ich würde niemals damit zufrieden sein, immer nur eine Bibelübersetzung zu lesen, weil, wie gesagt, es sind Linguisten am Werk. Und wenn ihr mehrere Übersetzungen lest, dann fällt euch sehr bald Folgendes auf, nämlich, dass ein und der gleiche Vers manchmal in all deinen Übersetzungen fast identisch klingt und dass ein anderer Vers, den kannst du manchmal nicht wiedererkennen von Übersetzung zu Übersetzung. Ist das schon mal aufgefallen? Manche klingen immer überall gleich. Und manche sind so unterschiedlich, dass das kann doch nicht sein. Da steht da was völlig anderes in dem seine Bibel. Das liegt daran, die Verse, die alle überall gleich klingen, sind halt sehr leicht zu übersetzende Verse. Ne? Die sind nicht sehr anspruchsvoll und jeder Bibelschüler, der ein bisschen Griechisch und Hebräisch kann, kann das machen. Andere, die sind sehr anspruchsvoll, das ist also, da geht es richtig ans Eingemachte, da brauchen wir Wissenschaft und wir brauchen auch Theologie, weil letztendlich, ich sag mal ein Beispiel, wenn heute geschrieben wird, sie aber trafen sich bei der Bank und in 2000 Jahren übersetzt das einer, dann muss er jetzt wissen, schreibe ich jetzt Bank im Sinne von Bank im Park? Oder meine ich jetzt Sparkasse oder Commerzbank? Wo haben die sich denn jetzt getroffen? Ne? So Teekesselchen, ne? Das haben wir ja auch alles in der Bibel immer wieder. Und dann müssen nicht nur Linguisten, dann sind die Theologen gefragt. Ne? Zu sagen, naja, sie reden ja dann von den Rosen, also wird es wohl eine Parkbank sein. Okay, also übersetzen wir mal Parkbank. So, ne? Das ist ja die Sache. Aber dieser Vers hier, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des, der ist auch so unterschiedlich übersetzt in den verschiedenen Übersetzungen. Aber ich finde, dass wie so ein Blumenstrauß, wie so ein Kaleidoskop, eine unfassbare Tiefe und Breite da hineinkommt, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich nenne es mal eine dreidimensionale Verheißung. Ich lese noch einmal aus der Schlachter 2000. Und ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Die erste Dimension, die ich hier sehe, ist die ewige Gemeinde. Die Pforten des Totenreiches, im Griechischen das Wort Hades, es heißt nicht unbedingt Hölle, kann aber auch schon mal mit Hölle übersetzt werden. Diese Worte sind überlappend. Normalerweise ist Gehenna Hölle und Hades Todesreich, aber es ist, wird auch schon mal anders benutzt. Also da kann man nicht zu schnell mit fertig sein. Die Pforten des Todesreiches, also der Tod im Allgemeinen ist hier auch gemeint. Du könntest sagen, ich will meine Gemeinde bauen und der Tod, der in dieser Welt ja noch existent ist, der wird sie nicht aufhalten. Was spricht dafür, dass Jesus das genauso gemeint haben könnte? Nun, im Kontext von Matthäus 16 heißt es ja dann in Vers 21, von der Zeit, genau nach unserem Text, von der Zeit begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, um von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Also Jesus spricht sofort über seinen Tod. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und auch wenn ich sterbe, glaubt mal, das wird nicht das Ende sein. Der Tod wird diesen Gemeindebau nicht aufhalten, denn ich baue eine ewige Gemeinde. Das Totenreich hat unseren Herrn Jesus nicht halten können. Sein Tod war nicht das Ende von Gemeindebau, nein, es war der Anfang. Und die, die wir begraben als Gemeinde Jesu, bleiben Teil der ewigen Gemeinde Jesu. Sie bleiben Teil von uns. Sie sind nicht mehr hier, sie sind nicht mehr bei uns, aber sie bleiben Teil der ewigen Gemeinde Jesu. Ich sage euch was, Beerdigungen sind traurig. Ich mache sie auch nicht so gerne als Pastor, weil ich bin so eine Heulsuse. Mir tut das immer so leid, selbst wenn ich den gar nicht gekannt habe, aber mir tun die Leute so leid, die so weinen. Und, aber so 2, 3 Beerdigungen werde ich niemals vergessen. Gerade einen guten Freund beerdigt von einem guten Jahr, Ältester in der Gemeinde in Troisdorf. Was für ein Mann Gottes, was für ein Mann Gottes. Und wow, er hatte ganz viele Vorgaben gemacht für seine Beerdigung. Es war Triumph. Natürlich haben wir geweint. Wir sind ja von dieser Welt. Natürlich haben wir geweint um unseren Lothar. Aber es hat schon was Triumphales. Ja? Leute, die ihren Lauf gelaufen sind und die ihn vollendet haben und die heimgehen. Oder wie wir sagen, berufen jetzt zu höherem Dienst. Wir bleiben noch in der mittleren Laufbahn. Die großen Männer der Kirchengeschichte, Wesley, Calvin, Luther, Menno Simons, Hudson Taylor, alles unsere Brüder, alles unsere Brüder. Sie sind dasselbe Rennen gelaufen, haben ihren Lauf vollendet und nun sind wir dran. Jetzt knüpfen wir daran an. Gemeinde Jesu ist ein Staffellauf, es ist eine ewige Gemeinde. Die Pforten des Todesreiches hält die Gemeinde nicht auf. Das ist, was Jesus hier sagt nach der Übersetzung. Würde sich ein bisschen decken mit dem, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt. Ihr kennt ja den Text Hebräer 12,1, gerade vor 14 Tagen noch darüber gepredigt. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Also das Bild, was der Schreiber hier benutzt, ist das Bild von einem Stadion. Ja? Ein großes Stadion und eine Wolke von Zeugen. Stell dir vor, du bist da unten als Fußballspieler und die Ränge sind voll. Die Ränge sind voll. Da ist Mose, das wird ja dann alles im Kapitel vorher beschrieben. Da ist David, da ist die ganzen Jungs aus dem Alten Testament. Und die Jungs aus der Kirchengeschichte sitzen direkt daneben. Menno Simons und Hudson Taylor und Mutter Teresa. Und die sitzen alle in diesem Riesenstadion. Und wir, die Gemeinde jetzt, wir sind in der Mitte. Ja, das ist die Wolke von Zeugen, die uns umringt. Eine ewige Gemeinde. Und der Schreiber hier sagt, die Konsequenz ist, dass wir umso überzeugter einsteigen in Gottes Absichten für Gemeinde. Liebe Schwestern und Brüder, das Thema Gemeinde ist ein ernsthaftes. Gemeinde ist verbindlicher als Ehe. Denn die Ehe ist nur, bis dass der Tod uns scheidet. Aber wenn ich das hier richtig verstehe, ist Gemeinde für alle Ewigkeit. Sie bleiben Teil einer ewigen Gemeinde. Jetzt will ich nicht irgendwie die Verbindlichkeit der Ehe hier neutralisieren oder in Frage stellen. Nein, nein, ich möchte uns vor Augen führen, wie ernsthaft dieses Thema Gemeindebauen ist. Über dieses Leben hinaus. So, das ist die erste Möglichkeit der Übersetzung. Jesus baut eine ewige Gemeinde. Die zweite, das ist die offensichtlichere und ich denke, so verstehen die meisten Christen es. Es ist die bewahrte Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was heißt denn das? Frage, wo sind die Pforten der K3? Ja, sag mal eine Adresse. Sedanstraße 12. Also die Pforten der K3, die reisen nicht durch die Welt und attackieren irgendwelche Leute, oder? Die sind immer hier. Und wo sind die Pforten der Hölle? Ich sag's euch, das ist ganz tief, schreibt's euch auf, sie sind bei der Hölle. Das ist eine sehr typische hebräische Redewendung, weil in den Pforten einer Stadt saßen immer die Ältesten zu jeder Zeit. Da gab es kein Rathaus, sondern in den Pforten der Stadt saßen die Ältesten, saßen die Leiter und haben Pläne geschmiedet. Ja. Also du könntest übersetzen, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pläne der Hölle, die Pläne des Teufels, die dämonischen Pläne, die man ihnen entgegenschleudert wird, sie werden nicht fruchten, sie werden meine Gemeinde nicht stoppen. Und mein Gott, Herr Jesus, hast du Wort gehalten? Hast du Wort gehalten mit diesen 12 Hansels da am See Genezareth? Ich glaub's ja nicht, mit dem Petrus und dem, wie sie alle heißen. 2000 Jahre macht er das jetzt, hält sein Wort. Vor unseren Augen sehen wir, wie er Gemeinde baut. Ja, hier, heute Abend sehen wir das. Durch Gefahren und Krisen, durch Versagen und Untreue. Der Verrat eines Judas war nicht das Ende. Das Verleugnen eines Petrus war nicht das Ende. Und wie oft hat Gemeinde versagt? Wie oft sind wir auf dem Auftrag Jesu ausgebrochen? Wie oft haben wir Machtspielchen gespielt als Kirche? Was hat es da alles für schreckliche Kapitel gegeben? Es gab Nero, der Christen verbrannt hat, Stalin, Mao, Hitler oder die Verfolgung der Christen in der islamischen Welt. Und Jesus hört nicht auf, Gemeinde zu bauen. Und immer wenn irgendwo was eingestampft wird, kommt irgendwo wieder was hoch. Ja, er baut weiter Gemeinde. Ihr Lieben, ich finde das so schön. Es ist eine bewahrte Gemeinde. Jesus selbst bewahrt seine Gemeinde. Im Alten Testament sagt Zacharja dem Volk Gottes und er ermutigt sie, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Ja, das ist ein schönes Bild für Gemeinde. Wir sind der Augapfel Gottes. Wer Gemeinde antastet, tastet seinen Augapfel an. Die Pforten der Hölle werden uns nicht überwinden. Oder als Paulus, der ein großer Gemeindeverfolger war, sich bekehrte und dieses Happening hier in Apostelgeschichte 9, Vers 4. Und als er zur Erde fiel, der Paulus, der Saulus, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Der aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Ich finde das schon interessant, dass Jesus nicht mal sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Ich setze mich mal hier für meine Gemeinde ein. Nein, nein, Jesus nimmt das sehr viel persönlicher. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das ist stark. Das ist die zweite Variante, so kann übersetzt werden, völlig legitim. Und ich denke, die widersprechen sich ja auch nicht. Eine ewige Gemeinde und eine bewahrte Gemeinde. Und jetzt gebe ich euch noch so als Bonbon obendrauf eine dritte Variante, auf die man wirklich vielleicht nicht beim ersten hingucken kommt, aber die ich auch durchaus möglich finde, zumindest aus linguistischer Sicht. Matthäus 16, Vers 18 aus der New Jerusalem Bible, dort heißt es, ich will meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen ihr nicht standhalten können. Wow. Die siegreiche Gemeinde. Haben wir noch nicht so dolle erlebt, ne? Die bewahrte Gemeinde, da können wir schon viel drüber sprechen, wie Jesus seine Gemeinde bewahrt hat über die Jahrtausende und immer wieder neu angefangen hat. Ja? Aber ich glaube, dass es noch eine Sicht gibt, wie Jesus seine Gemeinde sieht und was er uns zutraut. Wo wir nicht nur die kleine Herde sind und die Welt drischt auf uns ein, aber irgendwie hält der Herr Jesus seine Hand über uns und irgendwie kommen wir über die Runden. Und irgendwie geht es weiter. Er erlaubt der Pforten der Hölle nicht, uns kaputt zu kriegen. Nein, nein, hier zieht die Gemeinde zu den Pforten der Hölle. Und diese Pforten können uns nicht standhalten. Hier sind wir die Handelnden. Das braucht ein bisschen Fantasie, ich weiß. Wir sind ja schon eine Weile dabei. Aber ich will das nicht aufgeben. Ich glaube, dass Gemeinde Jesu das Beste ist, was Gott auf dieser, in dieser Erde hat, was er benutzen möchte. Ja, es ist alles Gnade. Ja, es ist seine Souveränität. Ja, er tut es. Nein, wir dürfen auf keinen Fall hochmütig und stolz werden und arrogant. Aber eine Erwartung zu haben, dass Gemeinde siegreich ist, dass Gemeinde Sieg und dass Gemeinde zu den Pforten der Hölle zieht. Und ich möchte mir einfach vorstellen, dass sie die Pforten der Hölle eintreten und dass sie die Hölle plündern. Bis der olle Teufel da ganz alleine drin sitzt. So wird mir das gefallen. Ja? Gemeinde, die einen Auftrag hat, Gemeinde, die einen Auftrag hat, Gemeinde, die siegreich ist, Gemeinde, die den Willen Gottes in Existenz betet, die himmlische Beschlüsse umsetzt und die nicht nur bewahrt ist und ewig ist, sondern die auch siegreich sein darf. So, es ist 21.09 Uhr. Die Frage ist, ob ihr mir noch 5 Minuten gibt. Ich kann hier jetzt eigentlich auch Schluss machen oder ich könnte noch einen draufsetzen. Ja? Wer gibt mir noch 5 Minuten? 15, 15, 20, lass mal uns. Okay, das ist jede Menge Zeit. Lass mich schließend, weil ich das gerade so ein bisschen von der Ernsthaftigkeit kam, ne? Verbindlicher als Ehe, die Ewigkeit und so, ne? Es geht weiter, wir bleiben Teil der Gemeinde. Lass mich hier noch einen draufsetzen. Meine These und danach ein Bibelvers, der das sagt, unsere Ewigkeit wird davon bestimmt, wie wir jetzt in dieser Zeit mit Gemeinde umgegangen sind. Das ist sehr ernsthaft. Paulus schreibt in 1. Korinther 3 von Vers 11, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen nur Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar aus dem Feuer gerettet werden, aber nur mit knapper Not. Was heißt das? Es heißt, es gibt ein Fundament und das Fundament ist Christus. Und wer auf diesem Fundament steht, der ist errettet. Das, was ich hier bespreche mit euch und dieser Bibelverse, das ist keine Frage von Himmel oder Hölle. Diese Frage stellt sich für errettete Menschen nicht mehr. Wir haben eine Sicherheit. Ja? Wir sind adoptiert. Wir haben den Geist der Adoption in unseren Herzen. Römer 8, der ruft, aber Vater. Ja? Es geht hier nicht um Himmel oder Hölle. Es geht hier um was anderes. Es geht hier darum, wie wir auf diesem Grund weiterbauen. Jetzt gibt es natürlich manche Ausleger, sehr klassisch, die sagen, ja, hier geht es aber um Lehrer wie Paulus oder Apollos, wenn wir in 14 Tagen drüber sprechen. Um die geht es hier, wie die da gebaut haben, nicht um uns einfache Gemeindeglieder. Nein, nein, das glaube ich gar nicht. Das Konzept, dass einige Profis den Dienst an der Gemeinde tun, ist im Neuen Testament völlig fremd. Ja, ist im Neuen Testament völlig fremd. Jeder lässt sich einbauen als lebendiger Stein, gibt sich hin, bringt seine Talente ein. Kennt ihr noch das gute alte Gleichnis von dem, der die 5 Talente kriegt, die 2 und das eine? Und ausgerechnet der mit dem einen macht gar nichts damit? Manchmal, das ist jetzt keine Theologie, sondern das ist jetzt mehr Poesie, erinnere mich die 5 Talente an den 5-fachen Dienst. Das funktioniert. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Bibelschulen sind voll, Leute lassen sich zurüsten, ist gut. Und der mit den 2 Talenten, das erinnert mich manchmal an die 2 Leitungsdienste der Ortsgemeinde, nämlich Älteste und Diakone. haben wir auch welche, funktioniert. Das Problem der Gemeinde ist oft der Eintalentler, der eben sagt, weil ich kein Zweitalentler bin, nicht Diakon, nicht Ältester bin oder gar Fünftalentler, Apostel oder Prophet oder Lehrer, was bin ich denn schon? Nein, wir alle bauen auf diesem Fundament. Jeder bringt sich ein mit den richtigen Motiven. Und wie wir mit Gemeinde Jesu verfahren, wird unsere Ewigkeit bestimmen. Wir sollen Lohn bekommen. Diese Spannung ist ja schon krass, ne? Früher wurde gesungen, drum so will ich wallen meinem Vater hin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Singen jauchz ich froh dir zu. Na, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Das klang so überhaupt nicht nach Lohn, ne? Und stimmt übrigens auch. Ja, eine interessante Wahrheitsspannung hier. Gott möchte uns belohnen. Dafür, dass wir den Schlüssel angenommen haben. Dafür, dass wir unsere Herzen haben gewinnen lassen. Er möchte uns belohnen. Wir müssen weg von dieser Baby-Diskussion immer um Himmel und Hölle. Darum geht es für uns nicht. Das ist nicht unser Thema. Es gibt mehr als nur Himmel oder Hölle. Die Ewigkeit wird davon berichten, was hier abging, als es noch einen Gott dieser Welt gab und die Erde noch in Finsternis war. Und als wir, als Rebellen, als Partisanen Gottes, als Gottes Brückenkopf, als wir hier noch Gemeinde gebaut haben, uns haben verlachen lassen und verfolgt worden sind an mancher Stelle und wie wir standgehalten haben, davon wird die Ewigkeit berichten, liebe Schwestern und Brüder. Es ist keine Frage von Himmel oder Hölle, aber es ist eine Frage von Lohn, den wir einmal haben dürfen. Wie wir mit Gemeinde Jesu verfahren, wird unsere Ewigkeit bestimmen. Ich sage euch was, das macht mich ganz tief dankbar, ganz neu dankbar, ermutigt mich und ich brauche diese Ermutigung. Denn auch ich, wie einige von euch, bin ja nun schon eine Weile an Bord, was Gemeindebau angeht. Es gab keine Zeit in meinem Leben, in der ich nicht in die Gemeinde gegangen oder gegangen worden bin. Ja. Und was hat man alles erlebt? Wie viel Peinliches, wie viel Traumatisches, wie viel Brüche, wie viel Hochmut, wie viel Heuchelei, Gesetzlichkeit, Verletzungen, meine Güte. Aber wir sind immer noch da, ne? Und wir brauchen immer mal wieder uns das hier anzugucken, zu sagen, nein, wir geben nicht auf Jesus. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen dir nachfolgen. Und wir wollen mit Jesus seine Gemeinde bauen. Amen.